Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Hallo und herzlich willkommen.
Auch von mir, Bischof Kohlgraf.
Die Bibel, eine Sammlung voller Geschichten von Männern, die kämpfen, scheitern, siegen, Gott hören oder an ihm zweifeln. Und was ist mit den Frauen? Bei Straßenumfragen nach Frauen aus der Bibel fällt den Menschen ein Maria, die Mutter Gottes, vielleicht noch Eva, nicht viel mehr. Wir holen heute einige von Ihnen ans Licht, sprechen auch über unbekannte Frauen aus der Bibel mit Dr. Annette Janssen. Sie ist Theologin, Autorin, Bloggerin und lebt in Aachen. Hallo, Frau Dr. Janssen.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Dr. Janssen, Sie führen den Blog Gottes Wort weiblich und haben auch schon entsprechende Bücher veröffentlicht. Sie wünschen sich den weiblichen Blick auf die Bibel. Könnten Sie bitte dafür einen konkreten Aspekt als Beispiel nennen? Sagen wir, da Weihnachten bevorsteht in Bezug auf die Weihnachtsgeschichte?
Ja, das ist jetzt eine sehr große Frage. Aber ich würde sagen, in Bezug auf Weihnachten sind das zum Beispiel die vier Frauen im Stammbaum Jesu nach Matthäus, die eben die vier großen oder drei bis vier großen Nachbarvölker Israels in diesen Stammbaum hineinholen und wo ganz explizit eine Ausnahme gemacht wird davon, dass ein Stammbaum normalerweise immer nur über die Väter erzählt wird. Das wird aber in der kirchlichen Verkündigung kaum zum Tragen kommen, weil die Geschichten dieser Frauen, die da im Stammbaum extra aufgerufen werden, vorher kaum mal in der Leseordnung vorkommen. Das ist ein bisschen schade.
Auf die Leseordnung werden wir dann auch noch zu sprechen kommen. Ja, eine Art, das weiblich zu lesen, sagt Frau Dr. Janssen. Was sagen Sie als Mann dazu?
Da kann ich insgesamt sehr gut mitgehen. Also der Stammbaum ist sicherlich eine der herausforderndsten Texte vor Weihnachten, weil der natürlich zunächst mal zum Hören sehr mühsam ist, die Namen irgendwie einzuordnen. Aber es fällt natürlich auch mir als Mann auf, dass da vier Frauen auftauchen. Und das sind natürlich schon Dinge bei der Schriftbetrachtung oder auch bei der Verkündigung, die dann eine Rolle spielen sollten. Und Sie haben, Frau Schneider, angefangen mit Männerkämpfen und tun sich hervor. Mir fiel so auf oder ein, als Sie das so sagten, Judith und Holofernes zum Beispiel. Also es gibt auch die kämpferischen Frauen in der Bibel, also die durchaus auch für die Geschichte und für die Zukunft des Volkes Gottes eine erhebliche Rolle spielen. Auch nicht nur im ganz lieblichen und braven Sinn, dem klassischen Frauenbild vielleicht entsprechend, sondern die auch sehr stark eine entscheidende politische Rolle einnehmen.
Frau Dr. Janssen, Sie haben einige Jahre als Frauenseelsorgerin im Bistum Aachen gearbeitet und in der Zeit den Blog Gottes Wort weiblich gestartet. Seitdem arbeiten Sie im Verlauf des Kirchenjahres zu jedem Sonntag etwas aus und stellen es online. Welche Reaktionen wünschen Sie sich auf Ihre Anregungen, auf Ihre Texte?
Also ich wünsche mir vor allem, dass der Blog das erfüllt, was er ursprünglich erfüllen sollte. Und das ist eine Ermutigung für Frauen, die Wortgottesfeiern leiten, eben in dieser Wortgottesfeier auch eine geschlechterfaire Perspektive zum Tragen zu bringen. Ich wünsche mir einerseits durchaus eine Weitung der Gebetssprache und freue mich, wenn ich da etwas zu beitragen kann. Andererseits begegnet mir aber auch oft in Gemeinden eine sehr große Bibelmüdigkeit. Ach, nicht noch ein Text. Ach, bitte die Kurzfassung. Ach, das ist aber so lang. Und ich habe den Eindruck, das liegt daran, dass kirchliche Verkündigung oft auch den Menschen relativ wenig zutraut und deswegen ihnen so abgesteckte Texte vorsetzt, die dann auch tatsächlich oft das Beste nicht mehr enthalten und die dann auch ein bisschen langweilig werden. Und das ist total schade. Da ist noch so viel drin.
Da werden wir hoffentlich jetzt in diesem Gespräch einige spannende Geschichten noch hören. Noch kurz zu Ihnen. Sie nennen sich selbst heute eine evangelische katholische Theologin. Was heißt das?
Ja, das heißt, dass katholische Theologie ist das, was ich gelernt habe. Das ist, was ich mit großer Leidenschaft studiert habe. Und ich bin natürlich jetzt immer noch Theologin. Und das ändert sich ja auch im Nachhinein nicht, auf welcher Seite ich das quasi studiert habe. Ich habe allerdings jetzt eine Linie gezogen tatsächlich und bin konvertiert. Also das heißt, ich gehöre jetzt zur evangelischen Kirche im Rheinland und würde sagen, ja, ich bin jetzt evangelische katholische Theologin. Es gibt ja viele Weisen, katholisch zu sein, und meine ist jetzt eben evangelisch. Man streicht das ja nicht alles ab. Also ich bleibe ja der Mensch, der ich bin. Ich komme aus einer sehr katholisch geprägten Gegend am Niederrhein. Ich bin da in einer selbstverständlichen Weise hineingewachsen. Und ich möchte das auch gar nicht alles abstreiten.
Auch wenn wir hier vorrangig über Ihre Erkenntnisse rund um die Frauenfiguren der Bibel sprechen wollen, zumindest noch mal kurz die Nachfrage. Hat Ihr Wechsel von der einen zur anderen Kirche etwas zu tun mit dem Frauenbild, wie es die katholische Kirche Ihrem Eindruck nach auch aus der Bibel ableitet?
Ich würde nicht sagen, dass die katholische Kirche das dezidiert aus der Bibel ableitet. Das scheint mir mehr aus der Tradition zu kommen. Oder wenn, dann aus einer sehr vereinfachten Lektüre, insbesondere des Zweiten Testaments. Also allein die Behauptung, Jesus hat nur Männer berufen, deswegen können nur Männer Priester sein, das ist schon sehr abenteuerlich, weil so eins zu eins geht das selbstverständlich nicht. Also die Gruppen im Zweiten Testament sind durchaus verschieden. Die JüngerInnen sind andere als die 12, sind wiederum andere als die Apostelinnen und Apostel. Und bis es dann überhaupt zu einem Amt kommt, vergehen ja erstmal 300 Jahre. Also das ist einfach schon mal eine sehr, sehr lange Zeit. Wenn man das eins zu eins daraus begründen möchte, dann ist das eine nachträgliche Rekonstruktion, aber sicherlich nicht eine Exegesis-Daube am Text. Ja, und insofern, natürlich hat das damit zu tun, dass in der katholischen Kirche eben die Diskriminierung von Frauen strukturell eingeschrieben ist. Da konnte ich sehr lange mit umgehen. Und dann gab es einen Punkt, an dem ich das nicht mehr konnte.
Ich glaube, das eine ist Ihre kirchliche Erfahrung, die habe ich nicht zu werten. Das ist nicht mein Ding. Das andere ist, glaube ich, dass wir in der wissenschaftlichen Exegese, zumindest so wie ich sie kenne, praktisch keine großen Unterschiede in der Bibelauslegung erfahren. Das andere ist, und da gehe ich völlig mit Ihnen, es haben sich bestimmte Ämtermodelle herauskristallisiert und in die bis heute die katholische Tradition prägende Art und Weise, also nur Männer können sozusagen in dieses geweihte Amt gehen, bestimmt haben. Es ist dann auch zum Teil ein Traditionsargument, aber dieses Argument, was Sie genannt haben, wird ja auch innerkatholisch als alleiniges Argument mittlerweile deutlich in Frage gestellt. Das muss man auch sagen.
Da nehme ich durchaus verschiedene Stimmen wahr. Ja, da haben Sie recht. Es gibt auch ostbischöflichen Bund im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz, natürlich dann Menschen, die das etwas undifferenzierter sehen, als sie das gerade dargestellt haben. Bei der katholischen Kirche, ich weiß, dass da natürlich Bewegung drin ist, aber wenn man ehrlich ist, ist das eine sehr, sehr langsame Bewegung und es geht auch oft genug wieder rückwärts. Also ich finde gerade die Theologievergessenheit des katholischen Lehramts wirklich dramatisch mittlerweile. Also die ganzen Kolleginnen der 80er Jahre, die da schon sehr viel Arbeit geleistet haben in Geschlechterfärber-Theologie, wenn man die nicht rezipiert, sondern sie aussitzt, dann startet man die dann synodalen Weg, wenn man sagt, jetzt müssen wir mal auf den Heiligen Geist hören. Und vielleicht fragt der Heilige Geist, ob die Beteiligten lesen können. Wäre ja auch mal eine Frage.
Was ich jetzt bei Ihnen beiden raushöre, ist Leidenschaft auf beiden Seiten, sozusagen bei Ihnen, Frau Dr. Janssen, auf dem Weg über Jahre hinweg den Frauen eine Stimme zu geben und auf der anderen Seite Sie, Bischof Kohlgraf, der auch natürlich in den synodalen Weg, in den Prozess eingebunden ist und da von der Seite aus schaut, okay, was ist da möglich, wie kann man da einen guten Weg finden? Bitte verzeihen Sie mir an der Stelle, dass ich jetzt mal versuche, den Bogen wieder zu schlagen. In jedem Fall geben wir jetzt hier den Frauenfiguren der Bibel eine Stimme. Bischof Kohlgraf, für Sie als Priester, als Bischof, welche Frau in der Bibel ist Ihnen besonders präsent und warum?
Natürlich würde es jetzt, glaube ich, verwundern, wenn ich nicht Maria nenne, aber ich würde jetzt eine andere Frau nennen. Also mich berührt immer wieder jedes Jahr und jedes Mal, wenn ich diesen Text lese, der Text aus dem Johannesevangelium, Maria Magdalena begegnet dem Auferstandenen. Da steckt für mich so viel an Glaubenssubstanz drin. Das ist am Ostermorgen und am Ostermorgen wird in der Liturgie der katholischen Kirche auch genau dieses Evangelium verlesen. Zunächst mal sind Johannes und Petrus am Grab und dann wird berichtet, Maria Magdalena ist am Grab und weint, weil Jesus, der Leichnam, nicht mehr da ist. Sie steht am Grab und weint und dann sieht sie einen Mann und denkt, es sei der Gärtner und spricht ihn an, wo hast du meinen Herrn hingelegt? Und am Ende erkennt sie ihn, dass er es ist, als er sie beim Namen nennt. Und also da steckt so viel an so schillernden Situationen drin. Also der Auferstandene ist da, sie erkennt ihn nicht, am Ende ruft er sie beim Namen, er sendet sie zu den Jüngern und sie soll die Auferstehungsbotschaft an die Jünger weitergeben. Also das ist immer wieder ein Text, wo ich jedes Jahr und jedes Mal, wenn ich diesen Text lese, immer neue Aspekte für mich auch erkenne. Das wäre so eine Frauenfigur, die für mich sehr bedeutsam ist und die natürlich auch in den heutigen Debatten, die wir eben angesprochen haben, auch theologisch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt.
Zumal ja Maria Magdalena auch so als Apostel gleich angesehen
also
wird.
Also Franziskus hat sie als Apostolin der Apostel dann auch nochmal tituliert. Das ist ja schon eine starke Aussage, die man nicht kleinreden soll.
Also das Apostelin der Apostel ist natürlich ein halb vergiftetes Lob. Ne? Man kann es auf so viele Weisen machen. Die Männer sind Apostel Jesu Christi und die Frau ist Apostelin der Apostel. Das einerseits ist sie dann nicht auch Apostelin Jesu Christi in der Benennung und andererseits ist ihr Apostolat strikt begrenzt, wie sie es den Männern die Botschaft überbracht hat. Das ist mir tatsächlich, ich habe gedacht, boah, das ist so schön, dass Papst Franziskus sie endlich zu Ehren gebracht hat. Noch schöner wäre es gewesen, es wäre ohne diese Zwischentöne gewesen. Hat mich total gefreut, dass Sie gerade diese Szene angesprochen haben, weil ich die in ihrer Innigkeit tatsächlich auch sehr, sehr liebe. Gerade, dass sie ihn erkennt am Klang ihres Namens in seiner Stimme. Das finde ich etwas total Anrührendes.
Bischof Kohlgraf, fällt Ihnen noch eine Frauenfigur ein?
Ja, also was fallen mir für Frauenfiguren ein? Also ich finde auch die Samariterin am Jakobsbrunnen etwa im 4. Kapitel des Johannesevangeliums ist für mich so eine Frau. Sie sitzt da und Jesus kommt zu ihr und redet mit ihr. Das ist schon mal eine erste Geschichte, dass ein Jude mit einer Samariterin spricht. Die Jünger wundern sich dann auch darüber, dass er sie einfach anspricht. Und er geht ja mit ihr in ein ganz, ganz tiefes Gespräch, wo ich auch sage, auch dieses Gespräch stellt mich immer wieder vor Rätsel, vor neue Erkenntnisse. Er erkennt ihre Lebenssituation. Jesus erkennt ihre Sehnsucht nach Liebe. Sie ist dann diejenige, die Jesus das Wasser reicht. Die Jünger verstehen überhaupt nicht, was da passiert. Für mich ist diese Szene im Johannesevangelium eigentlich eine Szene, wo einerseits diese universale Dimension des Evangeliums deutlich wird. Also Jesus ist gesandt zu allen Menschen, aber auch die sehr individuelle Zuwendung. Jesus geht mit ihr in ein ganz persönliches Seelsorgegespräch, könnte man sagen. Das ist für mich so eine Szene, die mich auch immer wieder beschäftigt. Und mit dieser Szene und auch mit diesem Gespräch komme ich eigentlich nie an ein Ende. Ich halte das für einen ganz herausfordernden Predigtext auch immer wieder.
Und sie wird eine Apostelin, ne? Sie verkündet in Samaria und ihretwegen kommen die Menschen von Samaria zum Glauben.
Ja, natürlich. Ja.
Frau Dr. Janssen, Sie haben sich intensiv mit den Frauenfiguren der Bibel beschäftigt, werden im Februar Ihr neues Buch veröffentlichen mit dem Titel Die ignorierten Frauen der Bibel. Welche ein, zwei Frauenfiguren sind Ihnen ans Herz gewachsen?
Mir sind eigentlich sehr, sehr viele ans Herz gewachsen. Also es sind im Ersten Testament über 60 Frauen, die eine Geschichte haben. Nicht alle haben einen Namen, aber das sind halt nur die, von denen es mehr gibt als nur einen Namen und sie war Mutter von oder Frau von. Das sind über 60. Manche davon sind mir ins Herz gewachsen, weil sie Gewalt erlitten und überlebt haben. Nicht alle haben sie überlebt, aber also in den Geschichten natürlich. Besonders innig oder besonders lieb geworden ist mir Hagar. Die gehört in die Geschichten um Abraham und Sarah rein. Hagar ist eine mehrfach diskriminierte Frau. Also sie ist eine versklavte Ägypterin in diesem Nomadenhaushalt. Dann wird das schwierig mit der Sohnesverheißung. Und also gibt Sarah sie ihrem Mann Abraham zur Frau, damit sie also als Leihmutter quasi das Kind auf die Welt bringen soll. Und als sie dann schwanger ist, geraten die Gewichtsverhältnisse in diesem Haushalt, diesem Nomadenhaushalt, aus dem Gleichgewicht. Abraham wird dann seiner Verantwortung nicht gerecht, das entsprechend zu klären, sondern überlässt es seiner Frau, die wiederum auch eine ganze Reihe Verletzungsgeschichten hinter sich hat. und die verstößt die Hagar dann in die Wüste. Das ist nicht völlig lebensbedrohlich insofern, als es bei dieser ersten Erzählung von Hagar Wasser gibt. Also da gibt es einen Brunnen. Aber es ist natürlich schon ein Ort der Einöde, wo solche Geschichten von Versklavten, von Fremden, von Entführten, misshandelten Menschen in der Regel ohne irgendein Gedenken auszulösen, dann enden. Und ihre endet nicht, sondern sie begegnet dem Engel Gottes. Das ist eine zweischneidige Begegnung, weil bei Mose führt die Gottesbegegnung in die Freiheit, bei Hagar führt sie zurück in die Sklaverei, sagt nicht, geh zurück. Aber es gibt da einen Glanz in Hagars Leben, der nie wieder weggeht, also den ihr niemand mehr nehmen kann, dass sie nämlich diese Gotteserfahrung macht, du bist der Gott, der mich sieht. Du bist die Gottheit, die mich sieht. Das ist ein Spitzensatz der hebräischen Bibel, weil das einzige Mal ist im gesamten biblischen Text, dass es von einem Mensch heißt, dass dieser Mensch Gott bei Gottes Namen nennt. Also Mose fragt nach Gottes Namen und Hagar nennt Gott bei Gottes Namen, du bist die Gottheit, die mich sieht. Und unter diesem Glanz, den kann ihn niemand mehr nehmen, außer die katholische Leseordnung.
Bischof Kohlgraf, Hagar, sagt Ihnen das überhaupt was?
Das sagt mir natürlich etwas. El Roi, Gott, der mich sieht. Dass die so ganz rausfällt, ist mir ehrlich gesagt noch nicht aufgefallen. Also ich meine
Der Spitzensatz, du bist der Gott, der mich sieht, der wird rausgeschnitten und der Folgesatz auch.
Okay, also das ist mir noch nicht aufgefallen. Und ich meine auch die Sarah oder die Sarai, die kommt, also auch Abraham verhält sich ja auch ihr gegenüber nicht nur vorbildlich, das muss man ja auch sagen.
Der ist da auch ganz schön.
Ich wollte gerade sagen, Abraham ist auch eine schillernde Figur. Also beide Frauengestalten machen ihre eigene Geschichte mit Abraham. Also insofern ist das auch eine spannende Geschichte dieser Berufung. Und beide spielen ja eine erhebliche Rolle in der Berufung des Abraham, als Vater des Glaubens sozusagen. Und welche Rolle sie spielen, ja gut, das muss dann in der Verkündigung auch immer wieder, sage ich mal, neu entdeckt werden. Also die Sarah und die Hagar, die sind mir schon durchaus vertraut.
Jetzt hatte Frau Dr. Janssen die Leseordnung erwähnt. Dazu muss man wissen, diese Leseordnung in der katholischen Kirche soll dafür sorgen, dass die verschiedenen Teile der Bibel im Gottesdienst vorgetragen werden. Es gibt für die Sonnen- und Feiertage 3 Lesejahre, A, B und C, die sich abwechseln. Und das neue Lesejahr startet immer zum Beginn des Kirchenjahres. Das beginnt immer zum ersten Advent. Jetzt war das Lesejahr C. Und jetzt, seit dem ersten Advent, ist das aktuelle Lesejahr das Lesejahr A. Und auch bei den Wochentagen gibt es eine turnusmäßige Wiederholung. Da gibt es aber nur ein Lesejahr 1 und Lesejahr 2. Herr Bischof, was ist Ihrer Erkenntnis nach der Grund, warum die Frauen da nicht so vorkommen, so die These von Frau Dr. Janssen, oder so etwas wie ein wichtiger Satz, den sie jetzt zitiert hatte, aus der Bibel da nicht vorkommt?
Gut, es gibt diese, ich gehe mal auf die Sonntagsleseordnung ABC. Auch das ist ja theologisch in Frage zu stellen. Es ist immer eine erste Lesung aus dem sogenannten Alten oder Ersten Testament, eine zweite Lesung aus dem Zweiten oder Neuen Testament und dann das Evangelium. Die Auswahl der ersten Lesung ist eigentlich so, dass sie immer ausgewählt wird, dass ein bestimmtes Motiv des Evangeliums sich dort wiederfindet. Das ist natürlich auch eine theologische Entscheidung. Eigentlich steckt dahinter eine alte traditionelle Leseweise der Bibel. Das heißt, das Alte Testament weist oder bereitet vor auf das Neue Testament. So. Und in Jesus' Evangelium wird das Ganze sozusagen erfüllt. Das heißt, das Alte Testament, Erste Testament, wird dann betrachtet als eine Art Verheißung oder Vorspiel. Das wird natürlich dass ich da mit Frau Janssen eins bin, das wird natürlich dem Eigenwert des Ersten oder Alten Testaments nicht gerecht. Das ist ein eigenständiger Offenbarungstext. Und ihn nur zu lesen, als Vorbereitung sozusagen auf die Christus-Offenbarung, das wird, also es ist vielleicht nur ein Aspekt, aber es ist ein, sage ich mal, doch sehr einseitiges Lesen dieser großartigen Bücher auch des Ersten Testaments und was natürlich die ganze jüdische Tradition überhaupt nicht mitmachen wird. So, also insofern kann das einer der Gründe sein, dass bestimmte Dinge nicht vorkommen, weil nur nach Motiven gesucht wird. die dann diesem Evangelientext entsprechen.
Ja, also dass die Probleme dieser Auswahl angeht, da sind wir sehr einig. Also das sehe ich ganz genau wie Sie, dass das vor allem kaum erlaubt, über die Sonntage die großen Erzählbögen des Ersten Testaments auch nur einigermaßen mitzubekommen. Das ist ja, das springt ja auch zwischen den Büchern, zwischen den Genres von Sonntag zu Sonntag. Das ist bei den Briefen aus dem Zweiten Testament ja anders. Die werden ja einigermaßen kontinuierlich gelesen, auch am Sonntag. Also das kann natürlich eine der Hinsichten sein, dass man auf diese Weise etliche Frauengeschichten verloren hat. Das betrifft aber auch die Werktagslesungen, also für die Wochentage. Also an den Sonntagen kommen von diesen 60 Frauen oder über 60 Frauen mit Geschichte aus dem Ersten Testament nur 2,5 vor. Das ist sehr wenig. Aber in der Woche sind es auch nur 20.
Dann stellen wir doch gerade noch mal eine Frau der Bibel vor, die Ihnen vielleicht ans Herz gewachsen ist.
Ja, da könnten wir zum Beispiel Hulda nennen. Das ist eine ganz interessante Prophetin. In den Büchern der Könige steht die Geschichte, im ersten Buch der Könige. Die ist ganz, also da werden im Tempel Renovierungsarbeiten gemacht und da müssen Handwerker bezahlt werden und deswegen geht irgendwer ins Tempelarchiv und guckt halt nach den Ablagen da und findet dabei ein altes Buch. Also der Tempelschreiber und der Hohepriester gehen damit zum König und der König sagt, ach du Scheiße. Also wenn das wahr ist, dann sind wir geliefert, weil wir haben das alles nicht gehalten. Und dann sagt der König, holt mir ein Gotteswort ein. Und interessanterweise gehen die dann nicht zu Jeremia, der in die gleiche Zeit in Jerusalem amtiert, sondern die gehen zu Hulda. Offenbar ist, wenn man ein Gotteswort will, dann geht man zu Hulda. Und das bekommen sie auch. Das ist eine sehr schöne prophetische Rede, die das Buch würdigt und auch dem König Weisung und Leitung gibt, wie er damit umgehen kann. Und in der Folge, dann gehen wir zurück und dann promulgiert der König das Gesetzbuch für sein Volk. Das ist die Aufgabe des Königs. Das ist auch eine Werktagslesung. Und da ist die Hulda sorgsam rauszitiert worden. Die gibt es nicht mehr. Also der König sagt, holt mir ein Gotteswort ein. Und direkt danach verkündet der König das, die Weisung für sein Volk. Das heißt, das ist ein, da hat man nicht nur eine Frau rausgestrichen, sondern das gesamte Amt der biblischen Prophetie eben mal aus dem Text gelöscht. Und das ist schon, also da ist mir meine Ordensschwester richtig bei eskaliert, als ich davon erzählt habe. Ich sagte, ich bin jetzt 40 Jahre im Kloster. Ich habe die Geschichte mindestens 20 Mal gehört. Und die Frau ist mir noch nie untergekommen. Und ich musste sagen, ja, es ist, liegt nicht an Ihnen. Sie haben gut zugehört. Sie kommen nicht mehr vor, aber ich mag Sie.
Der Sympathie könnte ich mich sogar anschließen oder schließe ich mich an. Aber ich glaube, diese Kritik an der Leseordnung, die bezieht sich auch auf manche andere Themen. Ich denke mal zum Beispiel die Rezeption der Psalmen im Stundengebet oder auch in der Eucharistiefeier der katholischen Kirche. Man hat eigentlich so die Psalmverse und auch Psalmen rausgestrichen, die so gegen unser, ich setze es in Anführungszeichen, Bild vom lieben Gott stehen. Auch das ist ja eine Verharmlosung mancher Dinge. Man könnte jetzt auch, glaube ich, unter anderen Fragestellungen nochmal genau gucken, wo sind Texte gekürzt, wo sind Texte irgendwie auch zum Teil mit falschen Anschlüssen oder wo Anschlüsse fehlen, dass man sie nicht richtig einordnen kann in den Kontext. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, die Kritik an der Leseordnung, die ist aus vielerlei Hinsicht durchaus zu diskutieren. Ob wir bald zu einer neuen Leseordnung kommen, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Herr Bischof, im Bistum Mainz gibt es eine Frauenkommission, die dazu aufruft, dass wenigstens einmal im Monat im Sonntagsgottesdienst eine Pastoralreferentin oder Gemeindereferentin die Verkündigung übernimmt. Dürfte sie zum Beispiel auch über Hulda predigen?
Natürlich darf sie über Hulda predigen. Und es ist auch so, dass man sagen muss, ja, es ist eine Empfehlung, weil es natürlich auch Pastoralräume gibt, wo es gar keine Pastoralreferentinnen gibt. Deswegen ist das eine Empfehlung zu gucken, wo können auch Frauenperspektiven in die Verkündigung mit eingehen. Und da sind natürlich viele, viele, viele Möglichkeiten. Und natürlich die biblischen Frauenfiguren sind gute Predigtthemen. Die Hulda ist mir seit Studienzeiten durchaus vertraut, weil wir einen Professor hatten, dem diese Hulda auch sehr sympathisch war.
Frau Dr. Janssen, das ist nicht nur die Leseordnung, die Sie kritisieren, sondern auch das Gottesbild, das übliche Bibelübersetzungen vermitteln oder auch übliche traditionelle Gottesdienste. Wie sieht Ihr Gottesbild aus?
Ich bin vor allem in Sprache zu Hause und das heißt, mein Gottesbild ist ein sprachliches. Also ich habe kein Bild vor Augen jetzt, wie und Figur oder so. Meine liebste Gottesanrede ist tatsächlich die Ewige. Also Ewige. Das ist, ich habe das zum ersten Mal ausprobiert, lange vor Corona. Meine Kinder waren klein, Familiennässe, Kirche voll, Orgel braust, niemand hört, was ich singe. Und da habe ich mal bei so ganz normalen Ludwig-Bohnel-Kirchenlieder aus dem Gotteslob mal nur für mich ausprobiert, was passiert, wenn ich die männliche Gottesanrede durch eine weibliche ersetze. Also Königin statt König. Herrin, Herrin statt Herr. Und ich war unglaublich überrascht und berührt, wie sehr mich das bewegt hat. Also das hat auf einmal richtig Resonanz erzeugt. Ich habe mich auf eine ganz andere Innigkeit hineingenommen gefühlt. Da passiert auf der sprachlichen Ebene ja nicht viel. Und deswegen, seitdem sind mir also weibliche Gottesanreden sehr geläufig. Und das ist dann aber auch nicht unbedingt eine Neuerfindung, denn Sie hatten eben den Psalter angesprochen. Ich teile da Ihre Kritik voll und ganz. Man sollte den nicht streichen. Also man sollte anstößige Texte im Psalter nicht einfach streichen. Also bei gewissen Gewaltexzessen muss man natürlich schon gucken, was kann ich noch beten. Aber in der Regel geht es da ja nicht um Rache und nicht um Willkürherrschaft, sondern um Gerechtigkeit. Und gerade die Aspekte der Klage, der Anklage, auch das nicht immer direkt vergeben und so, das fehlt unseren Gottesdiensten sonst etwas. Und da fehlt auch eine Dimension der Gottesbegegnung. Und im Psalter begegnen auch eine ganze Reihe explizit mütterliche Gottesbilder. Das finde ich nochmal sehr interessant, gerade vor dem Hintergrund, dass die Gottesanrede Vater im Psalter quasi überhaupt nicht vorkommt. Also nur einmal, mein Sohn bist du, das ist ein Königspsalm, also so spricht Gott zu meinem Herrn, dem König, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Zeugen ist eine väterliche Tätigkeit, aber das Wort ist uneindeutig. Also es kann auch geboren heißen und dann ist die Eindeutigkeit wieder weg.
Es gibt einfach gerade, deswegen ist der Psalter für mich auch eine der ganz wichtigen Gebetsquellen, weil es einfach diese Vielfalt wiedergibt, die ja auch weit alle Geschlechterkategorien sprengt, wenn ich an viele Gottesbezeichnungen im Psalter denke. Und das Spannende ist ja, diese ganzen Gottesbezeichnungen dann auch auf die eigene Glaubenssituation, auf die eigene Lebenssituation hin zu übertragen und zu gucken, wie komme ich über diese Bilder, und das sind Bilder, es sind Analogien, wie komme ich über diese Analogien in eine Gottesbeziehung, in ein Gespräch mit Gott. Deswegen helfen sie mir. Mir hilft auch der Vaterbegriff. Ich kenne aber auch, ich habe einige Jahre in der Schule gearbeitet. Ich war auch 6 Jahre tätig in einem Kinderheim. Ich weiß auch, dass der Vaterbegriff für manche Kinder und Jugendlichen kein sehr hilfreicher Gottesbegriff war. Ich weiß allerdings auch, dass auch der Mutterbegriff für manchen dieser Jugendlichen kein sehr hilfreicher Gottesbegriff war, wenn ich das mal so sagen darf. Also immer, wenn wir Gott verengen auf bestimmte Begriffe, kann es nur für mich eine Hilfe sein. Und ich muss gucken, wie ich auch in der Verkündigung, auch in der Gebetssprache deutlich mache, Gott ist immer größer als jeder Begriff, den wir von ihm oder von ihr oder von wem auch immer benutzen, sage ich mal. Also es ist, ich werde mit allen Bildern immer nur mehr Unähnlichkeit ausdrücken als Ähnlichkeit, wie es das mittelalterliche Analogieprinzip formuliert. Und das ist mir durchaus auch eine Hilfe.
Ja, das geht mir ganz genauso, weil also das mittelalterliche Analogieprinzip, was Sie da anführen, das ist ja das vom 3. Laterankonzil, da ging es darum, was kann man überhaupt über Gott aussagen? Und die Antwort finde ich sehr, sehr klug und sehr tragend. Alles, was wir von Gott sagen, trifft Gottes Wirklichkeit, aber nur zu einem kleinen Teil. Denn im Christentum, und das ist durchaus nicht nur katholisch, sondern in allen, nahezu allen Konfessionen, ist das Bewusstsein dafür, dass Gott Vater nur ein Bild ist, weitgehend verloren gegangen. Und das ist ein religiöses Problem, weil dann darf Gott ja gar niemand anderes mehr sein. Darf nur Vater sein und nichts mehr. Und dann, das macht Gott natürlich sehr klein.
Ich habe immer gelernt, dass es eher ein Beziehungsbegriff ist. Und ja, das kann ja, genau. Und das kann halt sehr unterschiedlich sein, wie ich das erlebe. Also mein Vater ist sehr früh gestorben. Ich habe auch keine enge Vaterbindung in dem Sinne. Ja, und ich habe auch keine Loriot-mäßige Mutterbindung. Also insofern muss ich mir auch helfen. Was sagt das über meine Beziehung aus? Das ist eine Frage des Glaubens und das verändert sich im Leben auch. Und da helfen mir auch andere biblische Bilder. Ich weiß auch, dass Gott nicht die Sonne ist oder ein Hirte oder so etwas. Aber es sind Bilder, die mir helfen, eine Beziehungsfrage zu klären.
Genau, es sind Beziehungsangebote, keine Definitionen Gottes, ja.
Und wie sollte die Kirche damit umgehen? Was ist Ihre Meinung, Frau Dr. Janssen?
Ich finde es sehr schön, wenn dann der Weite tatsächlich drin wäre. Also man muss Gott nicht unbedingt mit Adjektiven gendern. Also man kann auch gut einfach mit Gott anfangen, nicht direkt mit guter Gott. Da hat man zum Beispiel mit Rumpa wieder eine Einengung drin. Und das finde ich so etwas sehr hilfreich, wenn Menschen die liturgische Sprache etwas weiten und eben sagen, Gott für uns wie. Ja, und dann vielleicht tatsächlich auch im Laufe des Gottesdienstes verschiedene Bilder anbieten, damit es, je weniger Bilder man hat, desto mehr verpasst man ja von Gott.
Ja, also kann ich gut mit umgehen. Und es stecken ja auch Lebenserfahrungen hinter. Also jeder hat auch eigene Glaubensgeschichten, Lebensgeschichten. Und dann ist jedem Menschen auch irgendwo die eine Bibelstelle näher als die andere. Und das verändert sich auch. Und manchmal werde ich so in Gesprächen mit Jugendlichen gefragt, was ist ihre Lieblingsbibelstelle? Ich sage immer im Moment die. Und dann warten wir mal ab. Vielleicht ist es dann irgendwann auch die Hulda oder die Hagar oder auch der Abraham, mit dem ich mich auseinandersetze. Und die verschiedenen Blickwinkel. Ich habe zum Beispiel einen Bibelkommentar, die Bibel aus jüdischer Sicht. Da finde ich auch eine Bereicherung, die Bibel aus vielleicht frauentheologischer Sicht, die Bibel aus von mir aus auch männertheologischer Sicht. Es gibt ja auch, die Versuche, auch eine bestimmte Spiritualität für Männer zu entwickeln. Also das bereichert einfach zu sehen, wie könnte man verschiedene Perspektiven einnehmen. Und das finde ich einfach den Reichtum auch in der Theologie. Deswegen bin ich gerne Theologe.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also Männer- und Männlichkeitsforschung ist wirklich, wirklich notwendig. Es gibt Texte in der Bibel, die richten sich nicht an alle Geschlechter, sondern zum Beispiel die Bergpredigt, da habe ich auch ein Fragezeichen an die Bibel in gerechter Sprache, die da im Publikum Männer wie Frauen verortet, aber es ist eigentlich ja ein Text, der sich dezidiert an Männer richtet. Es geht um ein Männlichkeitsbild. Wie soll man an einem Mann erkennen, dass er im Horizont der Königsherrschaft Gottes lebt? Und das ist dann eben jemand, der seinen Zorn zu bezähmen weiß, jemand, der einen ungerechten Gegner durch Gewaltlosigkeit entwaffnen kann und sowas. Wenn man jetzt einer von ihrem Partner geschlagenen Frau sagt, halte die andere Wange hin, dann verzerrt man diesen Text. Und deswegen ist Männer- und Männlichkeitsforschung auch ein total wichtiges Feld. Und das Neue Testament jüdisch erklärt, das ist auch einer meiner Hauptbezugspunkte, wenn ich an einen zweitestamentlichen Text herangehe.
Ja, hoffentlich haben wir dazu beigetragen, Ihren Blick etwas zu weiten. Das war unser Podcast Lebensfragen. Herzlichen Dank, Frau Dr. Janssen, für das Gespräch.
Ich danke sehr für die Einladung.
Auch ich danke sehr herzlich auch Frau Schneider für die Moderation. Vielen Dank.
Besten Dank auch Ihnen, Bischof Kohlgraf. Allen vielen Dank fürs Interesse. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Unsere treuen Hörerinnen und Hörer wissen, dass wir abgesehen von einer Sommerpause bislang jeden Monat eine neue Folge hatten. Jetzt kommt eine Winterpause dazu. Wir sind auch sonst in vieles eingebunden und das verschafft uns etwas mehr zeitliche Flexibilität. Wir legen Ihnen, euch für die Zwischenzeit die 38 weiteren Folgen ans Herz. Mit einer großen Bandbreite an Themen. Wir freuen uns über Kommentare, Likes, Empfehlungen und melden uns sehr gerne mit dem Start der kommenden Staffel Lebensfragen wieder Mitte März. Eine gute Zeit, frohe Festtage und bis bald.
Das war Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.